MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. Stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Sie sind Ihr ganzes Leben lang gerne auf Pilgerfahrten gegangen und als Sie alt geworden sind, haben Sie eines Tages einfach vergessen, wie schön so eine Pilgertour sein kann. Sie gehen zwar immer noch gerne wandern oder spazieren, an das Pilgern können Sie sich aber einfach nicht mehr erinnern. So ähnlich muss es Menschen mit Demenz gehen. Die Malteser in München haben deshalb vor kurzem die Aktion Pilgern trotz Demenz gestartet. An einem Samstagvormittag sind demenziell Erkrankte mit ihren Angehörigen von der Jakobskirche am Anger zum St. Anna-Kirchel in Harlaching gepilgert. Mein Kollege Paul Hasel hat die Pilgergruppe begleitet.
Möge der heilige Apostel Jakobus euch auf eurem Weg begleiten und jegliche Unbill und Widrigkeiten von euch abwenden, damit ihr glücklich das Ziel eures Weges erreicht. Amen.
Mit dem Pilgersegen von Pastoralreferentin Marion Mauer-Diesch macht sich die kleine Pilgergruppe auf den Weg. Zuvor hat jeder Teilnehmer in der Jakobskirche von den Schulschwestern noch den obligatorischen Jakobswegstempel in sein Pilgerheftchen bekommen. Vor der Kirchentür erwartet die Pilger mit und ohne Demenz schönstes Frühlingswetter. 8 Kilometer auf dem Münchner Jakobsweg liegen nun vor den rüstigen Seniorinnen und Senioren. Mittendrin Martina Watzlaff von den Maltesern. Die ist jedes Jahr selbst auf dem Jakobsweg unterwegs und dort kam ihr irgendwann der Gedanke, dass man doch auch mit dementen Menschen pilgern gehen könnte.
Einfach auch dieses Rauskommen miteinander und was Gemeinsames machen irgendwo, also das kommt zum Teil ein bisschen zu kurz. Menschen mit Demenz müssen raus. Die darf man nicht verstecken. Also diese Einsamkeit, ich meine, das ist so präsent.
Nach der Idee kam dann die Planungsphase. Denn einfach mal nur so loslaufen kann man mit demenziell erkrankten Menschen natürlich nicht, erklärt Watzlaff.
Wenn man dann Menschen mit Einschränkungen dabei hat, dann schaut man sich das nochmal anders an. Wo sind die Treppen, wo sind Stolperfallen, wo muss man vielleicht aufpassen, muss man vielleicht irgendwo einen anderen Weg gehen, wo hat man Einkehrmöglichkeiten, Toiletten, wo ist die nächste Bushaltestelle, solche Sachen, dass man vielleicht auch gegebenenfalls abbrechen könnte. Also das sind solche Sachen, dass man so einen Probeweg mit anderen Augen geht.
In den nächsten 3 Stunden wird sich zeigen, ob Martina Watzlaff und Marion Mauer-Diesch wirklich an alles gedacht haben. Zunächst geht die Pilgergruppe von der Jakobskirche über den Gärtnerplatz hinunter zur Isar. Am Isarstrand marschiert die Gruppe dann flussaufwärts, vorbei an St. Maximilian und dem Rosengarten, Richtung Tierpark Hellerbrunn. Schnell bilden sich je nach Laufgeschwindigkeit einzelne Grüppchen.
Das ist eine gute Stimmung. Man ist irgendwo so schon im Austausch irgendwo auch und es mischt sich einfach ein bisschen. Jeder mit jedem mal ein bisschen beim Ratschen und da gibt sie dann natürlich auch wieder was draus. Und das finde ich, genauso soll es eigentlich sein. Sollen wir den noch vorbeilassen?
Ja.
Ja, ja. Der Krenn, wenigstens einmal zu uns mit rüberkommen, dass wir beieinander sind. Okay. So.
Herbert und seine Frau laufen ganz vorne in der Gruppe mit. Ich merke, die beiden sind es gewohnt, ein schnelles Tempo zu gehen. Beide lieben das Pilgern und haben auch nach Herberts Alzheimer-Diagnose nicht damit aufgehört, erzählt Herberts Frau.
Wir waren ja schon 2-mal auf dem Jakobsweg in der Schweiz. Das waren jedes Mal 5-6 Tage gewesen mit Wandern und Besichtigen von Klöstern und Gottesdiensten. Wir haben einen eigenen Geistlichen dabei gehabt.
Herbert kommt mit seiner Alzheimer-Erkrankung gut zurecht. Die Demenz schränke ihn zwar schon ein, erklärt er. Im Prinzip sei beim Pilgern aber alles beim Alten geblieben.
Ich bin halt mitgeratscht und wenn ich dann im Bett geworden ist, dann habe ich mitbett und ansonsten haben wir geratscht, dass ich eine Gegend angeschaut und sich gefreut, wenn es wieder schön war, wenn die Sonne gescheint hat und wenn man dann zum Mittagessen eine schöne Wirtschaft gefunden hat. Ganz menschliche Geschichte.
Herbert kann sich voll und ganz auf seine Frau verlassen. Sie sorgt dafür, dass er vor die Haustür geht und möglichst normal am gesellschaftlichen Leben teilnimmt. Bei einem weiteren Pilger in unserer Gruppe sieht das anders aus. Er ist alleinstehend und mit seinem ehrenamtlichen Begleiter unterwegs. Im Gegensatz zu Herbert bleibt dieser Pilger fast die ganze Zeit stumm. Sein Begleiter sieht das Pilgern mit ihm dann auch eher als Experiment an.
Ich weiß es nicht, was er dazu sagt. Leute mit Demenz sind zum Teil, es kommt auf die Art der demenziellen Erkrankungen davon, nicht sehr kommunikativ. Ja. Sie verinnerlichen vieles, verdrängen auch durch die dementielle Erkrankung sehr viel. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich bin gespannt.
Nach einer Mittagspause im Biergarten wandern wir weiter durch die Isarauen. Die Jakobsmuschel am Wegesrand führt uns schließlich vorbei am Tierpark bis zum steilen Anstieg hinauf zur Wallfahrtskirche St. Anna. Ein letzter Kraftakt für alle Pilger. Mit Schweiß auf der Stirn, aber zufrieden und glücklich erreicht die Pilgergruppe ihr Ziel. Für Marion Mauer-Diesch haben die vergangenen 3 Stunden durchaus auch eine spirituelle Dimension gehabt.
Gesegnet zu sein, hoffe ich, dass das auch stärkend sein kann, das in den Alltag mitzunehmen. Und das würde ich auf jeden Fall wieder machen. Also ich finde, das ist ein Projekt mit Zukunft, was man nochmal bewerben kann nächstes Jahr. Also hat mich ermutigt heute doch.
Über die Straße, die du gehst.
Mit einem irischen Segenslied in der St. Anna-Kirche geht die Pilgerwanderung zu Ende. Herbert und seiner Frau hat an diesem Tag vor allem eines gefallen.
Die Gesellschaft. Mit so vielen Menschen, die im Prinzip dasselbe glauben und denken wie ich.
Diese gemeinsame Runde und das Gehen und Reden war für mich auch das Schönste. Natürlich, das Wetter hat auch gepasst. Und jetzt so der Einstieg mit dem Segen und jetzt der Ausklang hat gut gepasst.
Ein Anfang fürs Pilgern trotz Demenz ist also gemacht. Und weil es so schön war, hat Herbert sich mit seiner Frau gleich schon für die nächste Malteser-Pilgertour im Juni angemeldet. Die führt dann von St. Anna zur Jakobuskirche in Pullach. Aus Harlaching, Paul Hasel für das MKR.
Halte Gott dich fest in seiner Hand.
Nur noch gut ein Monat ist es bis zur Europawahl vom 6. bis 9. Juni. Dann wird sich zeigen, wie viele Anhänger Rechtspopulisten und Rechtsextreme mobilisieren konnten. Die katholischen Bischöfe haben sich inzwischen ganz klar gegen rechts positioniert. Meine Kollegin Gabi Hafner hat sich gefragt, ob auch große katholische Verbände Stellung beziehen. Damit beschäftigt sich die neue Folge ihres Podcasts Einfach Leben. Hallo Gabi.
Hallo Katharina.
Gabi, mischen sich denn jetzt katholische Verbände in die Debatte überhaupt hörbar ein?
Ja, das tun sie auch, wenn sie damit vielleicht nicht auf die Titelseiten und die vielgeklickten Kanäle kommen. Sie sind schon hörbar. Die Caritas zum Beispiel macht mit bei der großen Anzeigenkampagne Zusammenland. Die Beweggründe erklärt Diözesan Caritas-Direktor Hermann Solfrank so.
Das geht im Endeffekt darum, dass unsere gesellschaftlichen Verhältnisse, die Art und Weise, wie wir das gesellschaftliche Miteinander, die Art und Weise, wie wir uns auch als Gesellschaft verfasst sehen wollen, gefährdet ist. Und in dem Moment, wo das eintritt, da muss die Caritas sich auch verhalten. Und ich glaube, an dem Punkt tritt sie einfach auch politisch ein für eine Gesellschaft, in der Zusammenhalt einfach im Vordergrund steht.
Aber was die Caritas leistet, also Hilfe in Notlagen, Pflege zum Beispiel, das wird ja immer gebraucht. Spielt es da überhaupt eine Rolle, wie das Klima in der Gesellschaft ist?
Sozialverbände wie die Caritas, die brauchen schon die Einigkeit darüber, dass alle füreinander einstehen, dass Menschen sich zum Beispiel ehrenamtlich engagieren und dass Menschen, die nicht so gut dastehen, eine Chance bekommen, auch Flüchtlinge.
Für uns steht das gesellschaftliche Miteinander im Vordergrund. Und Solidaritätsstiftung heißt, gesellschaftliche Gruppen in einen Austausch zu bringen. Da geht es sicherlich auch um das Ringen um Meinungen, aber es geht nicht um Exklusion und es geht ganz sicherlich nicht um Verdrängung von gesellschaftlichen Gruppen.
Ja, und versucht die Caritas denn dann auch, das Miteinander zu stärken in der Gesellschaft?
Ja, da führt der Caritas-Chef die vielen Ehrenamtlichen an, die sich im Verband engagieren. Und er nennt gezielt auch Projekte, die verschiedene Gruppen miteinander in Verbindung bringen. Ein Beispiel?
Wir haben Volunteering-Projekte fürs Mädchenheim in Gauting zum Beispiel, wo Angestellten einer Computerfirma bei der Gartenpflege einer Caritas-Einrichtung zur Hand gehen. Oder geht es ja nicht nur um die Gartenpflege, sondern ich lerne es kennen, dass es Menschen gibt, junge Menschen gibt, deren Startchancen deutlich limitierter sind. Und dass wir für diese Menschen etwas tun, damit sie gestärkt werden, dass sie ihr Leben in die Hand nehmen können, das hat etwas zu tun mit Herzensbildung. Und das ist im Kern sehr, sehr demokratisch gedacht.
Gibt es denn, Gabi, eine klar definierte Linie, an die sich Mitarbeiter halten müssen?
Eigentlich ist es ja sowieso schwer vorstellbar, dass jemand bei der Caritas eine Stelle annimmt, der dann gegen ihre Ziele arbeitet. Aber wenn, dann würde das auffallen und Konsequenzen haben, versichert der Direktor.
Wer Sozialstaatlichkeit, wer das eingebunden sein in eine demokratische Verfasstheit, Wer Eingebundenheit in eine Rechtsstaatlichkeit, in eine Offenheit der Gesellschaft in Frage stellt, hat in der Caritas keinen guten Platz. Ich formuliere das ganz deutlich und ich denke, da ist der Verband klar.
Die Caritas, die verteilt ja auch gerade deutschlandweit Aufkleber für den Spiegel. Ich habe die auch schon gesehen. Da steht dann drauf, der Frieden beginnt bei dir. Was ist dahinter die Idee?
Ja, dass wir alle das soziale Klima mitbestimmen. Jeder kann da beitragen, dass es solidarisch bleibt, auch indem man wählen geht demnächst bei der Europawahl. Und jeder wird ja vielleicht mal Hilfe brauchen, spätestens im Alter.
Es gibt zig Ereignisse im Leben, wo sie dieses solidarische Miteinander in Anspruch nehmen müssen. Und da bin ich froh, dass wir so eine Gesellschaft haben, die das ermöglicht, die das trägt. Und von daher, glaube ich, ist das Thema Einstehen gegen Rechts oder Einstehen gegen Extremismus, glaube ich, mehr als angesagt.
Warum sich die Caritas auch politisch positioniert für eine solidarische Gesellschaft und wie sie das Miteinander fördern will, das hören Sie heute Abend bei uns im MKR um kurz nach 19 Uhr oder Sie finden es jederzeit da, wo Sie Ihre Podcasts herunterladen und zwar einfach unter dem Stichwort Einfach Leben MKR suchen. Seit Anfang der Woche ist die diesjährige Landesausstellung im Freisinger Domberg eröffnet. Das Thema dieses Jahr: Tassilo Corbinian und der Bär, Bayern im frühen Mittelalter. Ausstellungsort ist das frisch renovierte Diözesanmuseum. Passend, denn auch das Erzbistum feiert ja gerade seinen Bistumsgründer mit 1300 Jahre Corbinian. Also hat man sich ganz einfach mit dem Haus der bayerischen Geschichte zusammengetan. Was dabei herausgekommen ist, sollte man sich unbedingt anschauen, findet Richard Leubel. Er ist Direktor des Hauses der bayerischen Geschichte.
Es ist eine spannende Epoche bayerischer Geschichte, wo sich ein bayerischer Herzog, der Tassilo, mit seiner Frau, mit der Liutburg, das ist eine italienische Prinzessin, die machen sich auf, um ein eigenes Königreich zu gründen, das Königreich Bayern. Und es wäre um ein Haar geglückt, wenn das nicht der Frankenkönig Karl, der spätere Karl der Große, brutalst niedergeschlagen hätte. Also die Geschichte ist einfach gut, in einem wunderbaren Museum, also unbedingt anschauen.
Dazu kommen seltene Ausstellungsstücke wie zum Beispiel der Tassilo-Kelch. Bei der Eröffnung war auch Ministerpräsident Markus Söder mit dabei und der hat sich für das Thema absolut begeistern können.
Diese Landesausstellung ist etwas ganz Besonderes. Sie geht zurück zu der Urzeit. Urzeit der Bajuwaren, der Entstehung der Bajuwaren, des ersten bayerischen Herzogtums, das ja sich im Wesentlichen nach Süden ausdehnte mit Österreich, mit Südtirol. Und damit eine ganz besondere Prägung hatte. Und deswegen ist es für die Geschichte Bayern so wichtig. Und es zeigt auch die ersten Schritte der Christianisierung. Bis heute sind wir eng mit dem Glauben verbunden in Bayern. Insofern ist das schon ein bisschen die Ursuppe Bayerns, die wir hier sehen können.
Und da die Bayerische Landesausstellung diesmal im Diözesanmuseum stattfindet, wo es auch um die Anfänge der Kirche in Bayern geht, ließ sich auch Kardinal Reinhard Marx die Eröffnung der Ausstellung nicht entgehen, als stolzer Gastgeber.
Das ist natürlich super. Das ist ja ganz klar, dass wir jetzt die Landesausstellung hier verbinden können mit unserem Bistumsjubiläum. Das war eine einmalige Chance und da bin ich sehr, sehr glücklich, dass das geklappt hat.
Möglichst viele Besucher auf dem Domberg wünscht sich der Kardinal und dass der Domberg durch die Ausstellung zu einem einladenden und offenen Ort für alle wird.
Es ist ein sehr guter Eindruck. Es ist das alte, also tolle Museumsstücke, verbunden mit auch Filmen, mit einer interaktiven Möglichkeit. Also ich habe den Eindruck, das wird vielen Freude machen.
Noch bis zum 3. November geht die Bayerische Landesausstellung auf dem Freisinger Domberg noch, diesmal in Kooperation mit dem Erzbistum München und Freising. Ja, unsere Literaturexpertin Susanne Steufmehl, die liest ja als Buchberaterin beim Michaelsbund wirklich eine Menge Bücher. Doch jetzt hat sie einen Roman in die Finger bekommen, der sie so begeistert hat, dass er glatt ihr Lieblingsbuch des Jahres werden könnte. Das Fenster zur Welt von Sarah Winman.
Münchner Kirchenradio. Literatur.
Es gibt sie, diese Bücher. In die möchte man nicht nur lesend versinken, sondern man möchte hineinspringen und mitspielen. Aus einem solchen bin ich gerade wieder aufgetaucht. Das Fenster zur Welt heißt dieser Roman und geschrieben hat ihn die Engländerin Sarah Winman.
Die Handlung.
Der junge englische Soldat Ulysses Temper ist bei Kriegsende in der Toskana stationiert, als er in einer recht gefährlichen Situation Evelyn Skinner kennenlernt. Seine Einheit ist für die Rettung und Rückführung der von Deutschen beschlagnahmten Kunstwerken in Italien zuständig. Die erfahrene Kunsthistorikerin ist mit ihrer Expertise in einer ähnlichen Mission unterwegs. Trotz des Altersunterschiedes von 40 Jahren erkennen die beiden rasch ihre Seelenverwandtschaft und führen in einem zerstörten Weinkeller Gespräche, deren Inhalt Ulysses Leben entscheidend prägen und verändern werden. Es wird Jahrzehnte dauern, bis sie einander wiedersehen, und diese Wiedervereinigung ist etwas, dem man beim Lesen entgegenfiebert. Zurück im Londoner East End muss Ulysses nicht nur feststellen, dass seine Ehe mit der kapriziösen Sängerin Peggy am Ende ist, sondern auch, dass sie eine kleine Tochter hat, deren Vater er unmöglich sein kann. Dennoch wird ihn mit seiner Ex-Frau ein lebenslanges Band verbinden, und für die kleine Alice wird er der beste Vater sein, den man sich vorstellen kann. So ist es nicht verwunderlich, dass er die Kleine mitnimmt, als er durch eine unverhoffte Erbschaft die Gelegenheit bekommt, nach Florenz überzusiedeln und sich dort ein neues Leben aufbaut. Nach dem Vorbild der Pensione Bertolini aus E.M. Forsters berühmten Roman Zimmer mit Aussicht eröffnet er in dem großen geerbten Haus eine Pension für überwiegend britische Reisende, was schnell zum Erfolgsmodell wird. Unterstützt wird er dabei von seinem alten Freund Cresswell, einem lebensklugen, pfiffigen Mann mit einem Händchen für erfolgreiche Wetten und mit einem Wesen gesegnet, das die Menschen unweigerlich anzieht. Die kleine Alice wächst zwar fern von ihrer Mutter auf, findet sich aber in einem liebevollen Umfeld wieder, in dem sich ihre Persönlichkeit frei entfalten kann. Schnell ist Ulysses kein Fremder mehr auf der Piazza, findet Freunde in den Menschen des Viertels und lockt auch immer wieder die alten Weggefährten aus England zu Besuchen nach Florenz. So vergehen die Jahre. Weltpolitische und lokale Ereignisse bestimmen die Geschicke der kleinen Einwanderertruppe. Ihr Freundeskreis wird größer, Bindungen werden enger und gegenseitige Unterstützung ist die Grundlage ihres Zusammenlebens. Als sie schließlich nach einem Vierteljahrhundert Evelyn und Ulysses wiederfinden, schließt sich nicht nur ein Kreis, es ist auch der Beginn zahlreicher neuer Entwicklungen in der Dynamik der Gruppe.
Der Sound.
Das Fenster zur Welt bietet ein perfektes Setting für einen Roman, dessen Atmosphäre wie ein Sog wirkt. Kunst, Poesie und Musik werden hier so einfühlsam in die Story verwoben, dass sie einen völlig natürlichen Hintergrund bilden und niemals intellektuell aufgefropft wirken. Das ist Erzählkunst vom Feinsten.
Für wen?
Selten fiel mir eine Empfehlung so leicht wie bei diesem Roman, denn mir fällt keine Einschränkung ein. Das Fenster zur Welt ist ein Buch für alt und jung, Mann und Frau für die Sommerferien, lange Winterabende und alles dazwischen. Historisch Interessierte kommen genauso auf ihre Kosten wie Kunstliebhaber und LeserInnen von Liebesgeschichten. Jede erdenkliche Liebe findet in diesem Roman ihren Platz und die Diversität ist hier so natürlich und selbstverständlich, dass man sie eigentlich gar nicht erwähnen müsste.
Fakten zum Buch.
Im Original heißt der Roman Still Life, also Stillleben. Der deutsche Titel geht auf die Anfangspassage der Story zurück, in der Evelyn einer Freundin erklärt, dass man durch die Augen einer anderen Person durch das Fenster ihrer Welt blickt. Das kann man durchaus als Motto dieses Romans verstehen, denn es kommen Menschen aus unterschiedlichen sozialen und Bildungsschichten zusammen, die einander respektieren und wertschätzen. Ein wesentlicher Grund, warum die Lektüre dieses Buches so gut tut. Das Fenster zur Welt umfasst 524 Seiten und ist im Verlag Klett-Cotta erschienen. Zum Preis von 26 Euro können Sie den Roman in der Buchhandlung Michaelsbund in München kaufen oder online bestellen auf michaelsbund.de.
Wer mehr über das Fenster zur Welt von Sarah Winman erfahren möchte, der kann ganz einfach unseren Podcast Ein Buch anhören, überall da, wo es Podcasts gibt.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.